Grazer Kleinstadtkaleidoskop. Ein Geschichtensammelsurium, den Menschen von hier gewidmet.
Vor rund 10 Jahren zog es Nancy Ziegenhorn mit ihrer 5-köpfigen Familie aus Halle an der Saale nach Ballenstedt. Seitdem wandelt sie zwischen diesen Welten. Sie erzählt uns von ihren persönlichen Erfahrungen über das Weggehen, Wiederkommen, Neuanfangen und Offenbleiben. Mit ihrem hilfsbereiten und engagierten Denken und Tun bringt sie eine Lebensart nach Ballenstedt, die so manch einen zum Wechsel seiner Perspektiven bewegt, zumindest aber wohl zum Nachdenken anregt. Liebe Nancy.
Liebe Niki.
Wir kennen uns ja nun schon seit 5 Jahren ungefähr, also dass wir uns beide so richtig kennen. Vorher warst du für mich immer so die zugezogene, engagierte Frau mit der großen Brille. Ich würde gern wissen, was hat dich hierher verschlagen oder euch? Wie seid ihr nach Ballenstedt gekommen?
Wir sind vor 9 Jahren hierher gezogen und der große Grund war, dass uns unsere Wohnung in Halle gekündigt wurde und wir keine Wohnung gefunden haben, was heute, glaube ich, noch unmöglicher ist, also keine bezahlbare. Der Christian, das ist mein Mann, der hat schon in Endorf gearbeitet, in dem Betrieb von seinem Vater und ist seit 2 Jahren, ich würde sagen, 2 Jahre jeden Tag gefahren. Und dann haben wir einfach beschlossen, wenn es dort keinen bezahlbaren Wohnraum gibt in dieser wunderbaren Stadt, dann ziehen wir jetzt einfach um und Christian muss nicht mehr fahren. Jetzt fahre ich zwar, aber ich wollte nicht in ein ganz kleines Dorf ziehen, wo mein Mann mich hinverschiffen wollte, also so 200 Menschen, da habe ich gedacht, aus der Großstadt in so ein ganz kleines Dorf, das geht überhaupt nicht. Wir haben was gesucht, wo es Kindergärten gibt, Schulen, ja, in gewisser Weise eine kleine Infrastruktur. Sind aber dann hier hergekommen durch Zufall, weil das Forsthaus am Kohlenschacht, da stand zur Zwangsversteigerung. Mein Mann hat auch mitgesteigert zu dem Zeitpunkt, hat das Haus nicht bekommen. Und dann haben wir einfach weitergesucht, weil es gab noch zur Auswahl Aschersleben. Da wollte mein Mann nicht hin, ich werde auch hingezogen. Hettstedt wollten wir beide nicht. Und ja, dann hört es ja schon fast auf, also was der Radius ist, um schnell zur Arbeit zu kommen. Und dann war es Ballenstedt, als wir das Haus am Kohlenschacht gesehen haben. Also ich war früher zur Disco, also du hast ja auch von dem Mirage erzählt. Da war ich übrigens auch, da haben wir uns vielleicht auch schon mal gesehen. Am Anfangs noch heimlich mit dem Moped und dann nachher offiziell irgendwann. Aber ich war nie hier irgendwie wandern oder war ja nie im Schloss oder im Wald. Und dann haben wir uns das alles ein bisschen angeguckt und das war ganz schön. Dann haben wir uns noch 2 Häuser angeguckt, die haben wir auch alle nicht gekriegt. Ja, und dann kam das Haus am Wald. Was die schöne Geschichte dahinter ist, dass, als wir uns kennengelernt haben, der Christian und ich, wir irgendwann des Nachts irgendwo saßen, ganz am Anfang, es ist ja wirklich auch schon lange her, und gesagt haben, also wenn wir mal ein Haus haben, also mein Mann hat immer gesagt, er möchte ein Haus, wo er mit mir nackig frühstücken kann. Und ja, das haben wir jetzt auch. Also wir könnten nackig frühstücken, wenn wir das wollten. Also wir haben ein Haus am Wald, wie es eigentlich so ein Traum war oder eine fixe Idee, dass wir irgendwas haben im großen Garten und was auch alt ist. Also wir hätten uns auch nie ein neues Haus gebaut oder ein neues Haus gekauft oder wollten immer ein altes Haus haben. Haben auch viele alte Möbel und alte Autos und gebrauchte Klamotten und irgendwie passt das Haus zu uns. Und die Leute, die uns das Haus verkauft haben, das ist auch eine schöne Geschichte. Also ich finde die Geschichte sehr schön, dass die uns das Haus verkauft haben. Es gab gar keine anderen Bewerber für das Haus. Also wir sind hingekommen und die Familie Schundau hat uns ganz lieb aufgenommen. Und unsere Tochter, die ist, seit sie 4 Monate alt ist, krank. Und die Geschichte war, dass der Herr Schundau uns erzählt hat, dass er zur Nazi-Zeit seine kranke Schwester versteckt hat, die, ich glaube, ein Down-Syndrom hatte. Und als wir mit Maja dann in das Haus kamen, hat er uns die Geschichte erzählt und wir sollen das Haus bekommen, weil die Maja ihn so an seine Schwester erinnert, die er auch ganz lange wohl versorgt hat, auch zu DDR-Zeiten noch. Und ja, das, ich finde, eine schöne Verbindung, also von Herrn Schundau und unserer Maja.
Du sagtest, du hast in Halle gewohnt vorher und hast aber auch gesagt, dass du früher auch schon mal im Mirage war. Wie passt das zusammen? Bist du Rückkehrer, zugezogen? Was waren deine Lebensstationen vor Ballenstedt?
Also ich komme aus Quenstedt, habe dann in Quenstedt gelebt und war im Karnevalsverein. Das war wirklich eine lustige und schöne Zeit. Also vielen Dank an alle, die das irgendwann mal hören. Bin dann nach Aschersleben gezogen für 5 Jahre, habe da auch gearbeitet. Und dann der Liebe wegen nach Halle. Ja, der Christian hat in Halle studiert und ich war auch ganz froh, irgendwie aus Aschersleben mal wegzukommen. Und vom Mirage kann ich ja nur sagen, ich glaube, das war die erste Großraumdisco. Wir sind auch von Quenchet ohne Helm gefahren wegen der Frisuren. Das ist auch eine lustige Geschichte, dass wir immer ohne Helm gefahren sind, damit die Frisuren nicht verrutschen. Und wir sind auch ganz langsam mit dem Mopeds gefahren wegen dem Wind. Das kann ich mich auch noch erinnern. Ja, und haben uns wirklich auch davon gestohlen, weil wir da eigentlich gar nicht hin durften, zu jung waren, weil es zu spät angefangen hat. Also wir durften eigentlich gar nicht dahin.
Ja, da hast du mir ein bisschen voraus, weil ich war leider noch viel zu jung zu den Mirage-Zeiten. Ich kenne das Mirage nur von den Kinderdiskos.
Oh, du arme Niki. Ja, aber jetzt müssen wir nochmal zurück zu der Halle-Zeit. Ja, und dann waren wir, ich glaube, 15 Jahre in Halle. Was eigentlich auch jetzt, ich würde sagen, immer noch zu meiner Heimat dazugehört. Also, ja.
Dann hast du ja jetzt die Erfahrung, wie es ist, in einer Großstadt zu leben und wie es ist, auf dem Land zu leben. Also Beinschitt ist ja schon, muss man ja sagen, wir leben ja hier sehr, sehr ländlich. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das Großstadtleben von dem Landleben?
Also ich fange gleich an zu schwärmen. Also was mich immer am meisten begeistert hat, sind diese vielen jungen Leute in der Studentenstadt. Viele junge Leute aus vielen Ländern, die mit Hut, mit langen Kleidern, gepierst, mit Dreadlocks. Und man kriegt ganz viel, man hat ständig neue Ideen. Man gibt allerdings auch sehr viel Geld aus, weil man ständig in irgendwelchen Cafés sitzt, was man jetzt hier nicht kann. Man kann abends in den Biergarten gehen und wird auch abends um 12 noch im Sommer junge Leute draußen sitzen haben oder jemanden treffen, den man kennt. Man kann sich spontan verabreden und ins Kino gehen. Ja, es gibt Sommertheater überall. Es gibt Konzerte draußen, spontan Sachen, wo man sich einfach mit hinsetzen kann. Also das muss ich sagen, das unterscheidet sich sehr. Man kriegt, also ja, man hat auch ständig neue Inputs, neue Taschen, neue Läden. In Halle gibt es ja auch die Burg Giebichenstein, da gibt es ein Sommerfest, das habe ich immer ganz doll genossen und ich habe es die ganzen 9 Jahre nicht geschafft, im Sommer hinzufahren. Wenn der Abschluss ist, dann sind alle jungen Künstler unterwegs und die ganze Stadt lebt und ist laut und dynamisch im Sommer. Und immer wenn die Studenten wechseln, wird es ruhig und leiser. Das merkt man immer gleich. Aber da ist auch weniger Verkehr, die Straßenbahnen sind leer und man kriegt Platz zum Kaffee. Wenn Semesterferien sind, ist immer alles auch an der Uni ganz leer. Und also ich habe mich immer auf Oktober gefreut, wenn alle wieder da waren, weil es dann wieder wuselig war. Und die vielen jungen Leute und das hält einen selber, glaube ich, auch jung. Und die große Qualität, glaube ich, die wir jetzt haben, ist der große Garten, der Wald. Und dass man einfach loslaufen kann, ohne jemanden zu treffen. Also wir sind in der Stadt manchmal in eine Dübenheide gefahren, 1 Stunde, um genau das zu machen. Also man muss dann schon 1 Stunde fahren. Also wenn man in den Parks läuft oder ist, da ist halt immer jemand.
Klingt so vom Hören für mich wie ein Plädoyer für das Leben in der Großstadt. Ja, wofür schlägt dein Herz mehr? Du hast ja die Erfahrung
für vielleicht beides. Hat alles seine Zeit. Also ich kann jetzt ja eher nicht weg. Aber ob ich nicht irgendwann... Wir wissen ja nicht, was jetzt in 10 Jahren ist, wie ich in der Stadt leben werde, weil es einfach schön ist, solche Sachen zu haben. Also das muss ich wirklich sagen, es fehlt mir sehr. Also auch diese ganzen, also gerade dieses kleine Kino, das war so schön, wo man Filme sieht, die man nie sieht, selbst im Fernsehen nicht. Also wo ich mal denke, ja, man verpasst ja was, wenn man diese tollen Sachen nicht sieht oder dieses tolle Sommertheater für Kinder nicht gesehen hat. Also was verpasst man denn da? Oder die kleinen Kreativ-Weihnachtsmärkte, also ich schaffe es wirklich jetzt auch im Moment nicht, vielleicht ja dieses Jahr, solche Sachen wahrzunehmen, mich hat sowas immer alles sehr bewegt.
Ich erlebe dich ja im Verein und auch sonst als sehr engagiert und hilfsbereite Person, wenn ich mich so zurückerinnere. In der Flüchtlingszeit hast du hinten am Gegenstein sehr viel mitgeholfen, den Flüchtlingen, dass sie hier ankommen und die ersten Tage für sie mitgestaltet und die begleitet. Du hast in der Kita, daher kenne ich dich auch, im Elternkuratorium mitgewirkt und dich eingesetzt für die Kinder. Du hast jetzt in der Corona-Zeit das tolle Projekt ins Leben gerufen mit dem Backen für Helden nach Robin Peach, der das Kochen für Helden ins Leben gerufen hat und hast dazu aufgerufen und es auch geschafft, dass ich glaube 64 Kuchen innerhalb von 8 Wochen hier verteilt wurden an die Menschen, die eben nicht zu Hause waren, sondern arbeiten waren für uns alle. Du hast mir im Wochenbett Suppe gekocht, damit ich das nicht machen kann. Also ein unglaublich hilfsbereiter Mensch. Woher denkst du, kommt dieser Helfergeist?
Ich glaube, es gibt verschiedene Sachen. Also gibt es verschiedene Gründe. Also einmal, weil ich immer mehr erkenne, wie privilegiert es ist, ich sage jetzt mal in Deutschland, in Wallenstedt zu leben, was ich privilegiert bin und Glück habe in meinem Leben. Und ja, das möchte ich gern weitergeben. Und es gibt unheimlich viel, wenn man, also das ist auch ein Motto, was wir unseren Kindern auch sagen, also dass man hilft ohne Grund, also dass man sich einsetzt für andere ohne Grund, ohne was zu erwarten, ohne eine Gegenleistung. Und ich glaube, dass kommt auch von meinen Großeltern, die das auch so gelebt haben, oder von den Großeltern von Christian, die bescheidene Menschen waren, immer alles abgegeben haben, immer alles geteilt haben, sich um uns gekümmert haben, obwohl sie selber keine Zeit hatten. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, also meine Kindheit. Und ich habe auch ganz oft Hilfe erfahren von Menschen, die ich auch nicht gut kannte und die uns im Leben viel geholfen haben und liegt mir im Blut vielleicht. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber es macht, ja, vielleicht ist es auch eine Befriedigung ist vielleicht falsch, aber am Abend zu sehen, was man geschafft hat und anderen irgendwas zu geben, was man abgeben kann, also ob das Zeit ist oder finanzielle Sachen oder ob ich Kleider verschenke an, also mein Mann ist immer ein bisschen böse, weil ich Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkaufen soll. Und irgendwie kommt dann immer jemand, der das gebrauchen könnte. Und ich habe da, glaube ich, noch nie was verkauft, weil ich das immer irgendwie jemandem weitergebe, wo ich denke, naja, der kann das auch gebrauchen. Also hatte ich jetzt, habe einen kleinen Antrag bekommen, dass ich doch mal was bei eBay Kleinanzeigen reinstellen soll. Ja, es ist, und ich glaube, es ist auch eine menschliche Pflicht zu helfen, wenn man sieht, es braucht jemand Hilfe. Also bei uns kann auch, wir laden auch Pilger ein, die einen Kaffee brauchen oder irgendwas anderes. Aber es ist, glaube ich, ein ganz tiefes Bedürfnis, weil ich glaube, wenn man, also was ich wirklich glaube, dass wenn man Gutes tut, dann widerfährt einem auch Gutes. Also das ist ein Grundsatz. Und mir widerfahren auch oft ganz, ganz gute Dinge, wo ich immer denke, ja, ist das jetzt Zufall? Ist das, nein, es ist es nicht. Es ist vielleicht Schicksal oder sind Gottesgaben oder an was auch jeder glaubt. Aber ich denke, dass man, wenn man so ein Leben so führt, amtszufrieden einschläft. Und das mache ich meistens. Also fast immer.
Es ist bewundere ich an dir. Da muss man ja dazu sagen, du hast ja trotzdem auch noch ein Privatleben, ja, mit 3 Kindern. Also du hast jetzt eine große Zeit deines Lebens, 26 Jahre
ja, fast 27.
Lebenszeit, sehr stark deinen Kindern gewidmet und hast dennoch die Kraft und den Elan und das Bedürfnis, auch anderen zu helfen, finde ich total bewundernswert. Ich erlebe dich auch als ganz liebevoll umsorgende Mama von deinen 3 Kindern. Nun ist ja Maja ein besonderes Kind. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen von Maja. Was hat Maja für eine Behinderung und wie hat sich das auf euer Leben ausgewirkt?
Also Maja hat im 4. Monat, was da noch keiner wusste, den ersten epileptischen Anfall gehabt. Das hat sich nachher Also das mit der Epilepsie und was es ganz genau ist, das haben wir, glaube ich, erst als sie 5 war. Die richtige Diagnose gab es die ersten 3-4 Jahre gar nicht. Ja, und unser Leben hat sich also von 0 auf 100, also Maya ist gesund zur Welt gekommen, so wie ich das alle vorstellen, also 4 Monate kerngesund. Ja, und dann war das, also vielleicht habe ich auch viele Sachen schon verdrängt, aber es waren wirklich anstrengende 3-4 Jahre, weil wir dauerhaft, also eigentlich war ich dauerhaft in Kliniken in ganz Deutschland. Und Christian und Tassilo, die waren ja plötzlich also fast allein ohne mich, weil ich ja mit Maya eigentlich nur unterwegs war. Und haben dann aber über eine Freundin einen ganz netten Arzt gefunden, der uns bis heute begleitet in Jena in der Kinderklinik. Falls er das hört, vielen Dank. der sich ganz um uns gekümmert hat. Und ja, und Maya hat eine ganz seltene Form von Epilepsie, das heißt Dravet-Syndrom. Ob jetzt Maya geistig behindert ist von den vielen Anfällen, von den vielen Medikamenten, von Sauerstoffmangel, das kann uns gar keiner sagen. Und ich glaube, als Maya 7 oder 8 war, haben wir auch abgebrochen, Diagnostik zu machen. Also warum hat sie das? Wann ist das entstanden? Es ist sicher ein Gendefekt, aber wir haben dann nachher irgendwann, also das war sehr zermürbend natürlich, wie sich alle vorstellen kann, wir haben irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist es so, wie es ist und wir müssen jetzt damit zurechtkommen und haben dann sind dann umgeschwenkt auf, es ist jetzt so, wie es ist und haben uns eigentlich das Leben, denke ich, also ohne eigentlich, wir haben uns das Leben dann schön gemacht mit natürlich weiteren Krankenhausaufenthalten, mit ganz vielen Therapien, private Musiktherapie, private Maltherapie, also was das alles gebracht hat, weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass sie mit der fröhlichste Mensch ist, den wir kennen, dass wir ganz viel von ihr lernen, also heute noch, und dass Maya im Hier und Jetzt lebt. Vielleicht ist es auch das, was uns, mein Mann und mich, auch sehr formt heute immer noch, dass Maya nicht gestern lebt und nicht morgen lebt, sondern dass für sie immer nur jede Stunde zählt. Und ja, dass jede Stunde zählt und das ist, finde ich, ein gutes Lebensmotto, sich an Maya zu halten und an die Dinge, die für sie wichtig sind. Also für Maya sind einfache Dinge wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Spielen, sich auf Dinge freuen, die einfach sind, auf die einfachen Dinge im Leben. Also ich hole sie heute ab und sie kriegt einen Döner und darüber freut sie sich ganz toll. Ja, und ich glaube, wir haben viel von ihr gelernt, auch dass das Leben nicht immer so ist, wie man sich das vorstellt, dass bestimmte Dinge passieren können und dass es trotzdem nicht schlecht sein muss. Es gab immer, es gab auch dunkle Tage, glaube ich, oder Zeiten, wo wir wirklich auch sehr erschöpft waren, also gerade als wir hergezogen waren, eine neue Schule und keine Freunde für Maya und das waren auch Zeiten für uns, die sehr anstrengend waren und ja, und haben uns letztes Jahr entschlossen, eine Wohngruppe zu suchen und mittlerweile kommt Maya, glaube ich, sehr gut zurecht. Wir auch, haben freie Valenzen. Mein Mann muss nicht mehr um 2:30 zu Hause sein und muss dann zwischen dem Job und der Betreuung ständig switchen, sondern wir haben jetzt, unser Leben ist jetzt ein bisschen einfacher, ohne die Zeiten einhalten zu müssen und ohne zu gucken, wann, wer, wie, wo, welches Kind betreut. Also es ist jetzt einfacher und es gibt freie Valenzen.
Ein neuer Abschnitt beginnt.
Ein neuer Abschnitt, ja. Ein neuer Abschnitt mit einem Kind nur. Das hatten wir jetzt auch so noch nicht. Ganz am Anfang, aber mit einem Kind nur, der ja fröhlich ist und eigentlich eigenständig und mit mir keinen Federball mehr spielt. Aber vielleicht kommt das ja nochmal. Ja.
Es bleibt also spannend abzuwarten, was das Leben uns noch so bringt. Und,
ja, hoffentlich nur Gutes, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Es gibt immer Sachen, die passieren können und ich glaube, auf alles kann man sich auch nicht vorbereiten. So wie auf die Tatsache, dass man ein krankes Kind bekommt, wo ja alle, also was keiner denkt und was auch keiner hofft und dann ist es so und ja, aber jetzt leben wir alle gut mit ihr und wir haben, ich glaube, dass Maya für alle auch eine Bereicherung ist.
Das denke ich auch auf jeden Fall. Und das Schöne, was man aus deinen Erzählungen raushört, das fasziniert mich dann immer, ist zu erleben, dass uns, ich nenne es jetzt mal Tiefschläge, ja, oder auch so eine erschreckenden, schockierenden Erlebnisse auch positiv prägen.
Ja.
Und dass der Mensch es schafft, sich da rauszuarbeiten und auch das Gute zu sehen. Also das ist das, was ich da von dir immer ein Stück weit mitnehme. Und was du ja auch sagst, was Maya euch beigebracht hat, dass man da durchaus viel Gutes, einem durchaus viel Gutes widerfährt.
Ja, das vielleicht, je älter man wird, ich bin jetzt nicht steinalt, aber ich bin ja schon ein bisschen älter. Und ich, das, also was ich jetzt schon gelernt habe, ist manchmal einfach abzuwarten. Also auch wenn Sachen sind, die einen beschäftigen, die negativ, scheinbar negativ sind, erstmal abzuwarten. Und eigentlich hat sich immer bewahrheitet, dass aus allen schlechten, negativen, dass da was Gutes hervorgeht oder dass es für irgendwas nützlich ist. Und das war auch so. Und das ist wirklich manchmal auch ein bisschen, ich finde es manchmal ein bisschen wie Zauberei oder ein bisschen, ich finde es manchmal ein bisschen mystisch, dass ich das dann doch immer wieder bestätige, dass es aus allem was Gutes entsteht oder entspringt. Manchmal muss eine Zeit brauchen, bis man das erkennt oder bis sich rausstellt, was es denn überhaupt für Nutzen hat, was jetzt hier gerade passiert. Das dauert manchmal eine Weile. Also das habe ich jetzt, also wie gesagt, das manchmal bloß einen Tag, aber manchmal dauert es auch 2-3 Jahre. Und manche Sachen.
Manchmal dauert es ein ganzes Leben.
Ja, manchmal dauert es ein ganzes Leben. Und es gibt Sachen, die brauchen ihre Zeit. Und die Zeit muss man sich selber dann auch lassen. Und dann, ja, dann schläft man, glaube ich, fröhlich ein, wenn man das so ein bisschen beherzigt. Also das habe ich jetzt mir so angeeignet, das so zu machen. Und erstmal positiv, fröhlich in den Tag zu starten und dann zu sagen, oh ja, das schaffen wir jetzt schon.
Ja, das ist noch eine gute Überleitung mit dem Blick auf Zeit. Was bringt die Zeit? Und das schaffen wir schon. Was wünschst du dir für Beinstedt, wenn wir diese zwei Worte im Hinterkopf behalten? Für die Zeit und was es noch zu schaffen gelten sollte?
Also erstmal freue ich mich wirklich sehr, dass ich doch jetzt sehe, dass junge Leute auch von woanders hierher ziehen. Denn sind jetzt neue Holländer, haben den Bahnhof gekauft, da wird ein Kaffee entstehen, in Mägdesprung. Und die Entwicklung ist ja schon mal sehr schön. Ich freue mich dann, das ist ja so ein bisschen wie Stadtleben, dass man neue Leute kennenlernt und dass es nicht alles so eingefahren ist, obwohl es vielleicht gar nicht eingefahren ist. Manchmal scheint mir das so ein bisschen so, dass es so eine eingefahrenen Sachen gibt. Also ich freue mich, dass wir aus den eingefahrenen Sachen rauskommen, dass wir Neues machen. Und ich freue mich auch ganz doll, dass ich da mit dabei bin und ich jetzt auch gerade im Verein, aber auch vielleicht in den Schulen das eine oder andere mit als Idee irgendwo einbringen kann, was mich bewegt, wo ich denke, ja komm, lass uns das mal machen. Wir müssen uns mehr zusammenfinden, was wir jetzt ja schon tun. Also ich bin ganz begeistert und manchmal auch sprachlos, wenn wir auf dem Hof sind und mich neue Leute begrüßen, die ich noch nie gesehen habe und einfach mitmachen.
Ja, ein schönes Schlusswort. Also mehr Miteinander, mehr Offenheit, Nutzung des Vorhandenen, stärkere Nutzung der bestehenden Angebote und mehr machen.
Ja, mehr machen. Wir laden alle ein. Ja, jetzt mach doch mal. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, liebe Nancy, vielen Dank. Es war ein wunderschönes Interview. Auch ich habe noch mal so ein paar kleine Einzelheiten neu dazu gelernt von dir, die ich noch nicht kannte. Es macht sehr viel Spaß. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Jetzt haben wir ganz das Haus am Meer vergessen.
Es kam ganz kurz vor.